Liebe Schwestern und Brüder, im Namen aller Seelsorger unserer Pfarrei St. Elisabeth und auch im Namen unserer Klostergemeinschaft heiße ich Sie herzlich willkommen zu dieser Sonntagsandacht. Gleich werden die Glocken der St. Pauluskirche erklingen. Ich möchte Sie einladen, währenddessen eine Kerze zu entzünden, als Zeichen unserer Sammlung und unserer Ausrichtung auf Gott, den Geber alles Guten.
Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn, in dieser schwierigen Zeit der Trennung, die uns auferlegt ist, um Schlimmeres zu vermeiden, stärkt uns unsere gemeinsame Verbundenheit im Gebet und damit in und mit Christus. Der heutige vierte Fastensonntag trägt seinen Namen gemäß dem ersten Wort des Introitus, Letare, was bedeutet, freue dich. Warum bloß diese Freude angesichts der Zeit? Deshalb, weil die Mitte der Fastenzeit überschritten ist. Das Osterfest kommt näher, die Erlösung und die Auferstehung. Die Frage, die der Herr im heutigen Evangelium an den Geheilten stellt, ist die Frage schlechthin, in jedem Augenblick unseres Lebens. Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an mich? Unser Gebet ist die Antwort auf diese Frage: Ich glaube, Herr. Der Geheilte warf sich vor Jesus nieder. Unser Gebet vollzieht sich geistig und geistlich in dieser Bewegung des Niederwerfens. Er ist der Herr. Ihm allein vertrauen wir uns an. Herr Jesus Christus, du hast mich berufen, dass ich mit dir zum Vater gehe. Mit dir will ich allzeit auf dem Weg bleiben. Sei das Wort, das ich höre und dem ich folge. Sei das Licht, das mich erleuchtet. Sei die Kraft, die mich erfüllt. Sei der Beistand, der mich nie verlässt. Mach mich vollkommen eins mit dir und lass mich zur ewigen Vollendung gelangen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst
Oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Da riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: du bist ganz und gar in Sünde geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies, und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gedanken zur Fastenzeit von Alfred Kardinal Bengsch. Die Bewertung zeitgemäß ist ohne Zweifel eine Trumpfkarte im heutigen Spiel der Argumente. Wenn ein Bau, ein Auto, ein Waschmittel oder auch ein Gesetz, ein Plan, vielleicht sogar eine Predigt zeitgemäß genannt werden, dann verblassen alle möglichen Gegenargumente. Diese Trumpfkarte, zeitgemäß, sticht aber nur, weil wir mit schlichter Selbstverständlichkeit unsere heutige Zeit zum Maß machen. Aber das haben auch alle Generationen vor uns getan und die Errungenschaften ihrer Zeit gepriesen, über die wir heute lachen, ebenso wie unsere Nachkommen über uns lachen werden, falls sie nicht, was sehr wahrscheinlich ist, die Suppe auslöffeln müssen, die wir ihnen mit unseren sogenannten zeitgemäßen Lösungen eingebrockt haben. Offenbar wird hier ein Schema unermüdlich wiederholt. Der Mensch glaubt immer an seine Zeit. Er fühlt sich als Herr und Gestalter seiner Zeit. Er meint, ihren Sinn bestimmen, das Gültige festlegen und die Richtung der Entwicklung planen zu können. Und er kann gewiss besonders heute auch Erfolge aufweisen. Er schafft das technische Zeitalter, verändert und gestaltet, formt und projektiert, entwickelt und experimentiert, erfüllt und genießt seine Zeit. Aber zugleich erfährt er immer wieder, dass er nicht Herr der Zeit ist. Uns hetzen die Termine, der Zwang zum Erfolg, zur Leistung. Uns kann die Eintönigkeit der Arbeit bedrücken oder auch das Überangebot an Möglichkeiten für die Freizeit verwirren. Die Verkürzung der Arbeitszeit bringt keineswegs automatisch die Freiheit und die Fähigkeit zur Erfüllung der freien Zeit. Denn die zeitgemäße Freizeitgestaltung ist oft nicht weniger verplant, vorgegeben, vorfabriziert als die Arbeitszeit. Deshalb steht neben dem selbstverständlichen Stolz auf unsere Zeit und unser zeitgemäßes Leben häufig die durchaus zeitgemäße Klage: Ich habe keine Zeit. Wie kommt es, dass wir uns als Herren und Besitzer der Zeit fühlen, wie es das bislang in der Menschheitsgeschichte nicht gab, mit der Verfügungsgewalt über unzählige Möglichkeiten der Zeitersparnis, der Geschwindigkeitssteigerung, der Zeitausfüllung, und andererseits erfahren, dass wir Habenichtse sind oder Beraubte oder auch Programmierte und Manipulierte, die niemals Zeit haben? Man kauft das Auto mit dem Gefühl, besser und freier über Zeit und Weg verfügen zu können. Aber niemand, der ein Auto erworben hat, hat wirklich Zeit gewonnen. Selbst wenn er nicht, wie es im Berufsverkehr der Großstädte geschieht, automatisch in die Blechschlangen eingegliedert würde, die sich äußerlich träge, innerlich mit heftigem Nervenverschleiß durch die Straßen winden, genau entsprechend der gewonnenen Zeit, entstehen neue Ziele, zeigen sich neue Möglichkeiten und Aufgaben, als wären sie mit dem Auto mitgeliefert. Es wurde das arbeitsfreie Wochenende erobert. Aber sind nicht neue Termine, Angebote, Anforderungen und damit neue Arbeiten wie Pilze aus dem Boden geschossen? Wie kommt es nur, dass wir etwas haben und doch nicht haben? Sicher können Philosophen, Psychologen und Soziologen viel Sachkundiges zur Erhellung dieser Frage beitragen. Und es wäre eine gut genutzte Zeit, auch wenn es auf den ersten Blick nicht zeitgemäß wirkt, ihre Auskünfte zu bedenken. Aber zuletzt weist unsere widersprüchliche Erfahrung, gleichzeitig Besitzer und Verlierer zu sein, auf eine sehr oft vergessene Wahrheit der Offenbarung hin, nämlich darauf, dass wir geschaffene Wesen sind. Die uralte Bildersprache in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift sagt über unser Menschenwesen genau das aus. Sie nennt den Menschen den Herrn über die Erde und alles Getier. Er soll also herrschen. Aber er ist nicht der absolute Herr. Er hat die Welt nicht geschaffen, obwohl er sich seine Welt gestalten kann. Er verdankt sein Leben nicht sich selbst. Er schuf nicht Tag und Nacht, noch Sommer oder Winter. Er hat alles, aber als Verwalter, der über vieles gesetzt ist. Seine Macht, so großartig sie sich entfalten darf, ist begrenzt, ist verliehene Macht. Als Geschöpf ist er aus dem Nichts gerufen und beschenkt. Zeichen dafür ist in der Schilderung der Bibel der Baum der Erkenntnis, von dem er nicht essen darf. Ein Zeichen, dass er abhängig ist, nicht über alles verfügt und seine Macht und Würde nur im Gehorsam gegen seinen Schöpfer behält. Wenn er das vergisst oder bewusst ablehnt, behält er zwar seinen Auftrag, bleibt er immer noch Herr, aber in seinen ganzen Herrschaftsbereich, in sein Leben und Tun, in seine Zeit dringen die Vergeblichkeit, die Mühsal, die Sinnlosigkeit, die Überfremdung, die Nichtigkeit, der Tod. Alles besitzen und herrschen, Zeichen der nie ganz widerrufenden Schöpfungsgnade, werden fortan bezahlt mit Verlust und beherrscht werden. Dem gefallenen Menschen, das heißt dem, der sein Geschaffensein vergisst, bringt die Erde Dornen und Disteln, sagt die Bibel. Und das ist, so altertümlich es klingt, gültig und hundertfältig heute zu erfahren. Die Dornen heißen Überlastung, Stress, Neurose, Frustrierung, Zivilisationsschäden, Rezession, Lärmbelästigung, Luftverschmutzung, Systemzwänge und vieles mehr. Alle Erfolge werden von Verlusten begleitet. Alles Verfügen können von verfügt werden, jede Herrschaft von Knechtschaft. Und wenn wir von unserer Zeit sprechen, als wäre sie uns nicht geschenkt, müssen wir zugleich klagen, wir haben keine Zeit. Wir erfahren an einem Punkte dieselbe Wahrheit, die unser Herr für das ganze Menschsein ausspricht. Wer sein Leben gewinnt, wird es verlieren. Die oft vergessene Wahrheit, dass unser Leben und unsere Zeit geschaffen, von Gott geschenkt sind, gibt unseren Tagen den Sinn und die Erfüllung, die auf keine andere Weise zu erreichen sind. Dass der Mensch mehr ist als die Abfolge der Lebensstadien von der Geburt bis zum Tod, mehr als das Produkt seiner Erziehung und Umgebung, mehr als seine Leistung, mehr als die Summe der biologischen und psychologischen Vorgänge. Das ist nur zu erkennen im Lichte des Schöpfers, des ewigen Gottes, das Ebenbild der Mensch ist. Und was unsere Zeit ist, der Raum unserer Entfaltung und unseres Werdens, unserer Pläne und Taten, das wird nur erkannt im Lichte der Ewigkeit. Unser Heute, so sehr es uns mit seinen Erfolgen, Aufgaben und Möglichkeiten bezaubert, wird unweigerlich morgen das erledigte Gestrige sein. Es sei denn, dass der ewige Gott in dieses Heute kommt. Gottes Wort aber sagt uns, dass es geheiligte Zeit gibt, Zeit also, die er aus dem Fluss unserer Tage heraushebt und mit seiner Nähe füllt. Der Mensch muss sich dafür öffnen. Er darf über diese Zeit nicht verfügen, sie nicht zum Werk und Gewinn nutzen, sondern frei halten für Gott, der ihm Leben und Zeit schenkt. Das war der Sinn des Sabbats, des siebten Tages im Alten Bunde. Es ging nicht nur um Entspannung und Arbeitsruhe, denn den Rhythmus Arbeitszeit und Freizeit erzwingt die Natur des Menschen ohnehin. Der Mensch sollte Gott etwas von seiner Zeit schenken, als Zeichen dafür, dass sein ganzes Leben von Gott geschenkt ist. Es lag darin die Anerkennung des Schöpfers, das Vertrauen zu dem, der das Leben gibt und erhält. Deshalb war es der Tag des Dankes, der Feier, der Preisung. Der Mensch erinnerte sich, dass er sich Gott verdankt. Er wusste sich von ihm bejaht und geliebt. Es lag darin auch die Bewahrung der Würde des Menschen als des Ebenbildes Gottes, weil er mit seiner Zeit und seinem Leben nicht verzweckt und benutzt wird, auch nicht von seinen selbstgemachten Zielen und Plänen. So wird die gottgeschenkte Zeit zugleich die am tiefsten erfüllte des Menschen. Diese wenigen Augenblicke ist er schon dort, in der Freiheit und erfüllten Ruhe, in der Gültigkeit des Ewigen, wohin die arbeitserfüllten und oft vergeblichen Wege seiner Lebenszeit zuletzt hinführen. Der siebte Tag, die geheiligte Zeit, gibt Gott die Ehre und gerade deshalb dem Menschen seine Würde. Für den Christen aber ist dieser siebte Tag, ohne etwas von seinem Sinn zu verlieren, eingefügt in den ersten Tag, den die Christen seit der Apostelzeit feiern, den Tag der Auferstehung Christi. Mit diesem Tag beginnt nicht bloß eine Epoche in der Menschheitsgeschichte, sondern die künftige Welt und die neue Schöpfung. Der Auferstandene, der Mensch Jesus Christus, hat menschliches Leben in die Herrlichkeit Gottes geführt und darum menschliche Zeit in die Fülle der Ewigkeit. Das ist der Inhalt des christlichen Osterfestes und die sonntägliche Eucharistiefeier soll das österliche Geheimnis in den Lauf des Jahres bringen. Mit der Feier des Sonntags, des ersten Tages, erheben die Christen den Anspruch, inmitten der alten Weltzeit schon jetzt zum begonnenen Reich Gottes zu gehören, in der Zeit der Gnade zu leben, in der Zeit der Kirche, durch die Christus gestern, heute und morgen als Spender des ewigen Lebens präsent ist. Freilich, jetzt schon heißt auch noch nicht. Noch bestehen miteinander die alte Weltzeit, wie die Schrift sagt, und der alte Mensch, die beide dem Tode verfallen sind, und der kommende Äon mit dem neuen Menschen, der im Glauben und in der Hoffnung lebt, immer da beim Herrn zu sein. Es steht noch aus, was uns die Offenbarung als Drittes über die Zeit sagt. Es kommt der jüngste, der letzte Tag, an dem die Zeit aufhört und vollendet wird. Wenn wir als Christen von der Zeit reden, auch von unserer Zeit, dann kennzeichnen die drei Aussagen der Offenbarung vom siebten Tag, dem Tag der Ruhe Gottes, vom ersten Tag, dem Tag des Herrn und seiner Auferstehung, vom letzten Tag, dem Tag der Wiederkunft Christi und der Vollendung, den Rahmen und den Horizont. Natürlich kann man leicht sagen, dies alles sei zu theologisch und folglich lebensfremd. Es habe mit den wirklichen Problemen unserer Zeit und unseres Alltags nichts zu tun, kurz, es sei unzeitgemäß. Aber ich fürchte, dass es hier um sehr praktische Dinge geht. Es gibt bekanntlich Kalender, in welchen die Woche mit dem Sonntag anfängt und andere, in denen der Montag als erster Wochentag steht. Das ist nicht nur ein drucktechnischer Unterschied. Wer am Sonntag anfangen kann, nicht bloß mit der notwendigen Arbeitsruhe, sondern mit der Feier, mit dem Dank an den Schöpfer, mit der Einfügung in das österliche Geheimnis Christi, mit der Teilnahme am Mahl des Herrn als mit geheiligter und begnadeter Zeit, der wird trotz allen Versagens seinen Alltag heiligen und in ihm mit Christus leben können. Auch wenn das den Alltag nicht märchenhaft verändert, auch wenn böse Tage bleiben, auch wenn er nicht erreicht, was er geplant hat, auch wenn er sich Notwendigkeiten beugen muss, auch wenn er schmerzlich erfährt, dass er nicht absoluter Herr seiner Zeit ist. Es ist dennoch Zeit der Gnade. Denn der Herr, dem er am Beginn seine Zeit geschenkt hat, kann und wird sein Wort erfüllen. Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Wir betrachten Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Im Vertrauen auf diese Verheißungen deines Sohnes bitten wir dich, allmächtiger Gott. Für die ganze Welt, die Pandemie zum gemeinsamen Handeln herausfordert, für alle, die miteinander beraten und wichtige Entscheidungen treffen, und für alle, die für Solidarität und Verständnis werben. Herr, erhöre uns. Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und die kranken Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko leben müssen, für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr Leben neu regeln. Herr, erhöre uns. Für alle Menschen, die Angst haben, für die, die ihnen zur Seite stehen, und für alle, die füreinander Sorge tragen. Herr, erhöre uns. Für alle, die nach Lösungen suchen, um Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder ihn bereits verloren haben. Herr, erhöre uns. Für die Ärzte und die Pflegekräfte in ihrem aufopferungsvollen Einsatz. Für die Wissenschaftler und Forscher in ihrem Bemühen um einen wirksamen Impfstoff. Herr, erhöre uns. Für die Sterbenden und die Verstorbenen, für ihre Angehörigen und Familien, in ihrer Hilflosigkeit und Trauer. Herr, erhöre uns. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der heilige Apostel Paulus ist der Patron unserer Pfarr- und Klosterkirche. Von ihm stammen die Worte aus dem Brief an die Philipper, die uns durch diese Zeit geleiten mögen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Diesen Frieden und diese Freude gewähre euch allen auf die Fürsprache der Patronin unserer Pfarrei, der heiligen Elisabeth, und auf die Fürsprache unserer Kirchenpatrone, des heiligen Josef, der Apostelfürsten Petrus und Paulus, des heiligen Sebastian, des heiligen Ansgar und des heiligen Aloysius, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
Thank you.